Ja, guten Morgen. Angesichts so einem Text möchte ich gerne noch mal beten, bevor ich mit der Predigt durchstarte. Ja, Gott, ich möchte danken für diesen uralten Text und ich möchte dich bitten, dass du die Predigt gebrauchst, um ein Stück weit deutlich zu machen, worum es dir geht. Ich möchte dich bitten, dass wir deine Sehnsucht und deine Liebe auch in dem Text erkennen. Amen. Martin, gehst du mir einmal? Will nicht. Oder doch? Ich sehe es bloß heute nicht. Sehr gut. Okay, letzte Woche haben wir mit einer neuen Predigtserie gestartet. Und zwar bis Weihnachten werden wir uns mit Texten aus dem Buch Jesaja beschäftigen. Texte, die über 2500 Jahre alt sind und die aus so einer ganz anderen Kultur stammen und die auf den ersten Blick auch etwas kompliziert und fremd klingen. Ich habe das eben so ein bisschen gemerkt beim Vorlesen. Das ist schon eine gewisse Stimmung auch, die da transportiert wird. Und vielleicht hat auch der eine oder andere schon mal angefangen, das Buch zu lesen. Hat es dann aber so nach kurzer Zeit wieder frustriert aufgegeben. Es gibt durchaus schöne Abschnitte im Buch Jesaja, die irgendwie sehr eingängig sind, sehr leicht, auch sehr verständlich sind. Aber insgesamt ist es ein sehr dichtes Buch, sehr viel Durcheinander, teilweise auch sehr hart und heftig in der Wortwahl und alles in allem, wie ich finde, nicht leicht zu verstehen. Und die heutige Predigt wird uns hoffentlich helfen, doch nochmal Lust bekommen, sich an dieses Buch ranzuwagen. Denn wenn man dieses erste Kapitel ein bisschen besser einordnen kann, ich glaube, dann kann man sich dem ganzen Buch auch ein Stück weit nähern, weil es wie so ein Blick in das ganze Buch hinein ist. Und ich bin überzeugt, dass dieses Buch Jesaja sehr viel über Gott und seine Sehnsucht offenbart. Seine Sehnsucht, die uns gut tun kann, wenn wir uns damit beschäftigen. Philipp Yancey, ein amerikanischer Theologe und Journalist, der einen sehr frischen Blick auf Bibeltexte hat, hat ein kurzes Büchlein geschrieben mit dem Titel Die Bibel, die Jesus las. Und da gibt es auch ein Kapitel über die Propheten. Nicht nur über Jesaja, aber auch Jesaja. Und da schreibt er Folgendes. Wer die Propheten liest, begegnet dort keiner gefühllosen, fernen Gottheit, sondern einer wirklichen Person. Einem Gott, der an Leidenschaftlichkeit niemandem nachsteht. Gott empfindet Freude, Niedergeschlagenheit und Zorn. Er weint und stöhnt vor Schmerzen. Ich glaube, dieser Blickwinkel kann uns schon mal helfen, uns diesem Text so mit seinen starken und auch emotionalen Worten zu nähern. Wir begegnen auch hier im Buch Jesaja Gott nicht als spirituellem Konzept, irgendeiner Idee, sondern Gott als einer Person. Und dass Gott personhaft ist und dass er Gefühle hat und dass er ein Gegenüber ist, mit dem er auch sprechen kann, das ist also nicht eine moderne Idee. Es entsteht ja manchmal so der Eindruck, moderne Idee von irgendwelchen bibeltreuen Amerikanern oder frommen Pietisten. Es ist auch nicht nur im Neuen Testament so, sondern es liegt bereits im Alten Testament begründet, unter anderem in diesem Text hier. Sehr deutlich, dass Gott eine Person ist, die Gefühle hat, die einen Willen hat. Und ich denke, in diesem Text heute wird dieser Beziehungsaspekt ganz wichtig. Ich will meine Gedanken in drei Teile gliedern. Erstens, es geht um Gottes Sehnsucht, dann um menschliche Irrwege und drittens um einen gemeinsamen Weg. Zuerst Gottes Sehnsucht. Nach einem einleitenden Satz beginnt unser Text mit einer Anklage und es werden Zeugen aufgerufen. Gott ist Ankläger, Himmel und Erde die Zeugen. Vers 2, hört zu, Himmel und Erde, hört, was der Herr sagt. Und die dann folgenden Anklagepunkte beginnen mit den Worten, ich habe Kinder aufgezogen und jetzt, wo sie groß sind, sagen sie sich von mir los. Das ist die erste Formulierung Gottes in diesem Text. Das ist das Bild, das er benutzt, um die Parteien zu beschreiben. Sich selbst als Vater oder als Mutter, als Erziehungsberechtigter, die Menschen und konkret hier sein auserwähltes Volk als seine Kinder. Das ist die Grundbeschreibung, davon geht Gott aus. Er steht für die Eltern, die Menschen für seine Kinder. Und damit beginnt dieses gesamte Buch Jesaja, und das ist auch gut bei allen anderen Kapiteln im Kopf zu behalten, mit dieser Aussage: Ich bin Vater, ich bin Mutter. Und was dann folgt, sind heftige Worte. Und in den nächsten Kapiteln folgen noch mehr heftige Worte. Und ich möchte nochmal Philipp Yancey zitieren, weil er mit einer ganz interessanten Beschreibung kommt, um sich diesen heftigen Worten Gottes zu nähern. Er schreibt Folgendes: Seien Sie nachsichtig, wenn Ihnen der nachfolgende Vergleich allzu weit hergeholt erscheint. Aber ich kann mir nicht helfen. Ich sehe Gott als einen Klienten auf der grünen Couch sitzen. Der Psychiater stellt die obligatorische Frage: Wie fühlen Sie sich? Und dann legt Gott los. Wie ich mich fühle, das kann ich Ihnen sagen. Ich fühle mich wie jemand, der am Wegesrand ein ausgesetztes Baby findet, das mehr tot als lebendig ist. Ich nehme die Kleine mit nach Hause und behandle sie wie meine eigene Tochter. Ich wasche sie, zahle das Schulgeld, versorge sie. Ich bin vernarrt in sie. Kleide sie ein, überhäufe sie mit Schmuck. Aber dann rennt sie eines Tages fort. Es dringt zu mir durch, dass sie ein zuchtloses Leben führt. Sie ist drogensüchtig und heruntergewirtschaftet. Wenn irgendjemand in ihrem Dasein meinen Namen erwähnt, beginnt sie zu fluchen. Ich habe das Gefühl, als ob sie mir ein Messer in den Bauch rammt. Zitat Ende. Gott als Klient auf der Psychiater-Couch, der über seine Gefühle spricht. Und dann eben Worte, die ausdrücken, wie Gott empfindet, nämlich, dass er einen liebevollen Blick hat, sehnsüchtig ist, aber auch verletzt und fassungslos über das menschliche Verhalten und das menschliche Misstrauen. Und dieses Zitat hilft mir, das einzuordnen, was ich dann in unserem Text hier konkret in den Versen 4 bis 7 finde, wo der Prophet Gottes Gedanken wiedergibt. Da steht zum Beispiel: Ihr habt den Herrn verlassen. Ihr seid ja schon krank an Leib und Seele. Vom Scheitel bis zur Sohle ist kein heiler Fleck mehr an euch. Nur Beulen, blutige Striemen, frische Wunden. In Klammern ein Bild dafür, wie sehr sie sich gegenseitig verletzen, wie fies sie miteinander umgehen. Warum ignoriert ihr den, der euch heilen kann? Die versteckte Frage dahinter. Dann weiter: Euer Land ist verwüstet, eure Städte verbrannt, alles ist zerstört, als hätten wilde Horden bei euch gehaust. In Klammern: Warum vertraut ihr nicht auf Gott und seine Wege, die Gutes verheißen? Ist es das wirklich wert? Also hinter diesen Worten steckt ein Gott, der nicht gefühllos ist. Dem es nicht egal ist, wie es uns Menschen geht, sondern der eigentlich unsere Gesundheit und unser Wohlergehen will. Beschreibt hier Kranksein an Leib und Seele nicht als etwas, was ihm irgendwie Freude bringt, sondern als etwas, was er gerne heilen würde, was das Volk aber nicht zulässt. So eine Art Verzweiflung: Wenn ihr doch anders leben würdet, wenn ihr euch doch wieder auf mich einlassen würdet. Und noch stärker wird die Verzweiflung ganz am Ende in Vers 19 und 20 deutlich: Wenn ihr doch bloß hören würdet, ja, wenn ihr nicht mehr gegeneinander, sondern miteinander leben würdet, es würden euch nicht diese schlimmen Folgen treffen. Also hier steckt ein Gott dahinter, der Person ist, der das Gute für uns will. Ein Gott, der sich als Vater und als Mutter versteht und sich nach seinen Kindern sehnt. Also diese krassen und teilweise auch eklig klingenden Worte können wir besser einordnen, wenn wir sie verstehen, als von einem Gott kommt, der sich als einen Vater sieht. Als einen Vater, der gerne Gutes tun würde, was er doch seine Kinder nicht zulassen. Trotzdem die Frage: Warum diese krassen Worte? Was ist der Grund für diese Emotionen? Mein zweiter Abschnitt: menschliche Irrwege. Ich wähle bewusst den Begriff Irrwege, weil bei dieser Kritik kann es nicht um irgendwelche Kleinigkeiten gehen oder um irgendwelche Oberflächlichkeiten oder um irgendwelche kleinen Versehen, sondern da müssen wirklich ungute Wege eingegangen worden sein. Zwei Richtungen lassen sich erkennen. Zum einen Ungerechtigkeiten und zum anderen eine leere Religiosität. Ja, eine gespielte und heuchlerische Frömmigkeit. Was waren die Ungerechtigkeiten? Zunächst wird in Vers 10 eine spannende Ironie verwendet. Diese ganzen Worte richten sich ja eigentlich an das Volk Israel und an Juda, aber sie werden hier als Machthaber von Sodom und Volk von Gomorra bezeichnet. Also eine Ironie, die darauf hinzielt, dass sie wie Sodom und wie Gomorra seien. Und diese beiden Städte, Sodom und Gomorra, stehen für extreme Fremdenfeindlichkeit und sexuelle, gewalttätige Grenzenlosigkeit. Auch wenn wir nicht genau wissen, was in Israel passiert ist, ob es wirklich so krass war, eins ist klar, dass das Volk Israel die Schönheit Gottes, von der wir letzte Woche auch gehört haben, seine Herrlichkeit und seine Heiligkeit, zu der Israel auch berufen war, dass Gott diese Schönheit nicht dass das Volk diese Schönheit nicht ausstrahlt. Im Gegenteil, da sind größere und kleinere Grenzen übertreten worden, die nicht liebevoll, nicht barmherzig und nicht hingegeben waren, sondern egoistisch und gewalttätig. Im Bereich der Fremdenfeindlichkeit und im Bereich der Sexualität. Einen weiteren Hinweis finden wir in Vers 15, Gottes Grund, dass er nicht auf die Gebete der Leute hören will. Ziemlich krasse Aussage. Zitat, denn an euren Händen klebt Blut. Also es wird mindestens Mitschuld gegeben haben an Mord oder Totschlag oder daran, dass Menschen zugrunde gehen. Vielleicht runtergebrochen, dass Menschen Lebenskraft verlieren. Dass sie von Versorgung an Leib, Geist und Seele ausgeschlossen werden. Und dann noch ein dritter Hinweis in Vers 16 und 17. Macht Schluss mit eurem üblen Treiben. Hört auf, vor meinen Augen Unrecht zu tun. Lernt Gutes zu tun. Sorgt für Gerechtigkeit. Haltet die Gewalttätigen in Schranken. Helft den Waisen und Witwen zu ihrem Recht. Gott sieht das Gegenteil von Gutes tun. Sieht Unrecht und Unbarmherzigkeit. Sieht Freiraum für Gewalttätigkeiten und Ignoranz gegenüber Benachteiligten. Und das Ganze von einer Gruppe von Menschen, mit denen Gottes Vorhaben eigentlich war, dass man an ihnen und wie sie miteinander umgehen, eine Ahnung davon bekommt, wie gut Gott ist. Also wenn man dieses Volk Israel beobachtete und mit ihm lebte, sollte man eigentlich den Gedanken kriegen, wow, wie sie leben, so ist Gott, so gut ist Gott. Das steckt hinter dem ganzen Alten Testament und hinter der Erwähnung von Gottes Volk, aber offensichtlich war man weit davon entfernt, von irgendjemandem eine solche Reaktion zu hören. So, wir können es jetzt natürlich im Damals belassen und auch so im Extrem lassen. Ja, es waren Worte für die Leute damals und es muss extrem gewesen sein bei denen. Oder aber wir brechen Ungerechtigkeiten herunter und bleiben damit auf dem Weg der Suche, diesen Gott und seine Anliegen besser zu verstehen. Kann es sein, dass Gott in dem Text auch uns hinterfragen möchte? Kann es sein, dass auch in manchen unserer Lebensbereiche so gar nichts von Gottes Barmherzigkeit, von seiner Liebe und von seiner Schönheit erkennbar ist? Wo wir unsere eigenen sexuellen Grenzüberschreitungen nicht mehr im Griff haben, ob im Kopf oder in der digitalen Welt oder vielleicht auch in der Realität, wo wir anderen eigentlich Gewalt antun oder wo wir mit unseren sexuellen Handlungen Versprechungen machen, die wir so niemals meinen. Oder in anderen Bereichen, wo wir durch Ignoranz und vermeintliches, ach, ich habe einfach keine Zeit, Freunde und Bekannte quasi dabei unterstützen, dass sie sich selbst kaputt machen. Wo wir die Augen verschließen, anstatt für positive Veränderungen eintreten. Wo wir durch Worte, Blicke und Taten andere verletzen, anstatt zu verbinden und zu ermutigen. Wo wir andere spüren lassen, dass wir ihnen überlegen sind oder mehr Einfluss und Macht haben. Wo wir unfair agieren, um Vorteile für uns selbst zu haben, egal was es andere kostet. wo wir Fremde oder Andersdenkende ausgrenzen und eigentlich sehr bewusst das Liebesgebot Jesu ignorieren. Oder wo wir uns als Eltern, vielleicht speziell als Väter, kaum Zeit für unsere Kids nehmen, uns aber wundern, dass die Beziehung schwierig und angespannt ist. Wir sind nicht nur Opfer von Ungerechtigkeit, das fühlen wir ja sehr oft, sondern wir sind auch häufig selbst Grund dafür, zumindest ich. Und an der Stelle auch nochmal ein kleiner Nebengedanke zu Vers 15. Vielleicht kennt ihr diese Frage, warum gibt Gott mir nicht das, was ich mir wünsche? Warum beschenkt Gott mich nicht? Das ist ja auch so eine Frage, die sich manchmal so in unsere Gedanken wirklich hineinbohrt und sich auch so festsetzt. Nächste Woche wird es übrigens da ein bisschen ausführlicher drum gehen, um diese Frage nach offenen Lebenswünschen, nach unerfüllten Lebenswünschen. Wenn ich mir den Text hier so anschaue, dann denke ich mir, im Augenblick dieser Frage sind wir blind dafür, wie sehr Gott uns eigentlich beschenkt. Beschenkt mit guten Vorstellungen, wie gelingendes Zusammenleben aussehen könnte. Bei den Geboten geht es darum, ein gelingendes Miteinander zu schaffen. Und wenn wir die genauer anschauen, dann wird da von einem Zusammenleben gesprochen, in dem wir ganz schön viel miteinander teilen. Das ganz viel von unserem Einsatz geprägt ist und gleichzeitig so von der Zurückhaltung unseres Egos. Ein Miteinander, wo sehr viel Gastfreundschaft gelebt wird, wo es Vergebung und Blick für den Nächsten gibt. Wenn man hinter den Gedanken der Gebote denkt, dann erkennt man da eine wunderschöne Vision von Miteinander. Und so viel von diesen ganzen Dingen wissen wir und auch wie viel Glück da drin steckt. Aber wie ist es oft, wir vergessen es oder wir lehnen es vielleicht sogar bewusst ab. Die Frage ist, wie will Gott einer Gemeinschaft, Freundeskreisen, Familien ein Miteinander schenken und einen inneren Frieden und glücklich sein und Bedeutung, wenn wir tief im Herzen gar kein Miteinander wollen, sondern nur uns selbst. Wenn wir gar keine Bereitschaft zum Teilen haben, wenn wir nur nehmen wollen, anstatt zu geben. Wie soll Gott da unsere Sehnsucht erfüllen? Also vielleicht hat Gott auch Grund, bei uns traurig und verärgert zu sein. Und vielleicht ist es etwas klarer, warum Gott zornig ist. Es passieren Ungerechtigkeiten. Der zweite Grund, den diesen sehnsüchtigen Gott zur Verzweiflung bringt, ist eine leere Religiosität oder eine scheinheilige Frömmigkeit. In den Versen 11 bis 15 redet Gott von Opfern, die die Menschen für ihn bringen, die ihn aber so überhaupt nicht erreichen. Warum? Weil ihr Herz nicht dabei ist. Er schreibt von religiösen Festen, die die Menschen begehen, die aber eigentlich ohne jeglichen Glaubensinhalt sind. Und er schreibt von Gebeten, die so gar nicht mit dem Herzen übereinstimmen. Also hier wird eine Frömmigkeit beschrieben, die Tradition ohne Aktualität ist. Gewohnheiten ohne echtes Anliegen. Formen und Handlungen, aber ohne Herz. Und mir persönlich geht dieser Aspekt schon ziemlich nahe. Und ich denke an Zeiten, die ich mir für Gebet nehme, eigentlich nur, um das Gebet abzuhaken. Aber wo Neugier und Vorfreude fehlen, was ja eigentlich zu einer guten Beziehung dazugehört. Oder ich denke an manche Gottesdienste oder Feste, die mich in die Beziehung zu Gott einladen, die ich aber nur aus Gewohnheit besuche oder damit andere zufrieden sind. Oder ich denke an Spenden, die ich gebe, so ganz ohne Freude und Gebet, aber mit dem Hintergrundgedanken, dass ich das manchmal lieber tun sollte, weil es halt eben dazugehört. Vielleicht kennt der ein oder andere solche Gedanken. Eine Religiosität, die genau genommen nichts mit einer Gottesbeziehung zu tun hat, sondern vielleicht eher mit einer kühlen Mechanik oder sogar einer Berechnung. Und diese falsche Religiosität, dieses Unechte, gibt es ja nicht nur im Bereich der Religion. Ja, wenn wir an unseren Arbeitskontext denken, wo sind wir da nicht authentisch? Wo sind wir vielleicht vornherum freundlich, aber hintenrum reden wir schlecht? Oder wo machen wir alles mit, stellen sogar was auf die Beine, aber nur um selbst gut dazustehen? Ohne Kollegen, ohne den Kunden oder die Firma im Blick zu haben. Oder im Bereich unserer Partnerschaften und Freundeskreise, wo sagen wir, dass sie uns super wichtig sind, denken aber nie wirklich darüber nach, was ihnen gut tun würde. Ich glaube, das sind manchmal auch solche leere Worte, wie bei so einer frommen Scheinheiligkeit. Und ich denke, wir alle, egal ob wir glauben sind oder nicht, kennen dieses Unechte und diese leere Religiosität. Und vielleicht helfen uns auch diese Gedanken, ein bisschen mehr nachzuvollziehen, dass Gott, wenn er wirklich Person ist und wie eine Mutter empfindet, dass er emotional und zornig ist. Mir persönlich hat noch etwas anderes geholfen, da wirklich mit Gott mitzufühlen. So stark, so krass, dass ich sagen würde, jawohl, das ist berechtigt. Und zwar sind es Filme. Und einer dieser Filme ist das Oscar-prämierte Drama Precious, das Leben ist kostbar. In diesem Film geht es um eine 16-Jährige, die in Verhältnissen und in einer Umgebung aufwächst, die keinerlei Selbstvertrauen und Entwicklung zulässt. Sie wird von ihrer Mutter und ihrem Vater auf eine Art und Weise behandelt, die bei mir als Zuschauer wirklich starke Emotionen hervorruft. Die Mutter will nicht arbeiten, lebt von Sozialleistungen und lässt ihren Frust ohne Unterlass an ihrer Tochter aus. Sie beschimpft sie aufgrund ihrer Übergewichtigkeit, in Wirklichkeit Messsitze. Sie muss Sachen essen, die ihr gar nicht schmecken oder die sie für die Mutter nicht gut zubereitet hat. Sie drangsaliert sie psychisch wie physisch. Und die einzige Vision, die sie für das Leben ihrer Tochter hat, ist, dass sie auch irgendwann von Sozialleistungen lebt. Ihr Vater misshandelt sie und vergewaltigt sie. Dadurch wird sie auch zweimal schwanger, was ihr natürlich viele Schwierigkeiten auch in der Schule bereitet. Es wird keine Vertrauen in ihre Fähigkeiten gesetzt. Ihre Schwächen werden sehr stark betont. Und letztendlich wird sie wie Abfall behandelt. Zuneigung, Wertschätzung, Liebe, Gemeinschaftsgefühl, all das kennt Precious weder aus ihrer Familie noch aus ihrer sonstigen Umgebung. Und diese ganze Härte und diese kalten Lieblosigkeiten zerbrechen das Herz dieser 16-Jährigen. Es entstehen in ihr so viel Unfreiheit, Einsamkeit und Isolation. Ein Filmdrama, das einen wirklich fassungslos werden lässt. Da steigt Trauer auf, Ärger, manchen Stellen Verzweiflung und Zorn. Man weiß gar nicht so genau hin, wohin mit seinen Emotionen. Man wird an manchen Stellen am liebsten so ausschalten oder in den Film reinsteigen und alles verändern. Und gäbe es nicht immer wieder hoffnungsvolle Wendungen oder Lichtblicke, ich glaube, man würde es wahrscheinlich nicht aushalten. So, und meine Gedanken sind jetzt, falls Gott, der wirklich Liebe in Person ist, mich aus der Perspektive seiner Schönheit und seiner gelingenden Beziehung, wenn der mich so sieht, wie ich die Eltern von Precious, dann kann ich Gottes Emotionen, seinen Zorn und seine Verzweiflung durchaus verstehen. Als sein Kind soll ich Gottes Güte verbreiten, seine Hingabe, seine Liebe, seinen Mut und seine Opferbereitschaft. Doch wenn Gott meinen Egoismus, meine Unfreiheiten, meinen Stolz, meine Bequemlichkeiten, meine Rechthaberei, die oft auch so viel Ungutes verbreiten, wenn Gott es sieht, so wie ich die Lieblosigkeiten in diesem Film, dann kann ich Gottes Zorn sehr gut verstehen, sehr gut nachempfinden. Menschliche Irrwege, Ungerechtigkeiten und falsche Religiosität, Gründe, die Gott und übrigens auch Jesus im Neuen Testament zu sehr emotionalen Worten bewegen. Kommen wir noch zum dritten Abschnitt, ein gemeinsamer Weg. Vielleicht geht es euch auch so wie mir während der Vorbereitung immer mal wieder, dass ich so innerlich gespalten bin. Einerseits ist da schon so ein Verständnis dafür, warum Gott hier so emotional reagiert oder vielleicht auch auf uns emotional reagieren könnte. Aber gleichzeitig ist da auch so eine innerliche Abwehr, was auch irgendwie normal ist, wenn man sich solcher Kritik konfrontiert sieht. Am Ende unseres Abschnittes geht Gott genau auf diese Gedanken ein. Der Text ist eine Anklage, die am Anfang mit diesem Zeugenaufruf beginnt. Und jetzt am Ende in Vers 18 sagt Gott: Kommt her, lasst uns prüfen, wer von uns Recht hat, ihr oder ich. Also zuerst die Anklage unter Zeugen und jetzt kommt es zur Beweisführung, so wie man das typisch auch in einem Gericht kennt. Ja, lasst uns prüfen. Jetzt soll offenbar werden, wer wirklich Recht hat. Und dann folgt etwas ganz Seltsames und Abgefahrenes. Nach diesen harten Worten der Kritik folgen plötzlich diese Worte: Euer Verbrechen sind rot wie Blut und doch sollen sie weiß werden wie Schnee. Sie sind rot wie Purpur und doch sollen sie weiß werden wie reine Wolle. Was ist das auf einmal? Ist auf einmal so nett geschrieben. Irgendwie ein nettes Bild. Da so an Rotwein verschmierten weißen Wollpulli gedacht. Ich weiß nicht, wie man den reinkriegt. Ich glaube, Persil packt es auch nicht. So nett geschrieben und irgendwie so unpassend zu dem, was vorher war. So unpassend, dass zum Beispiel eine deutsche Bibelübersetzung, die Gute Nachricht Bibel, die Worte umstellt und unsere Übersetzung in die Fußnoten setzt. Vorher harsche Kritik und ganz plötzlich: Es wird wieder gut werden. Eure Verbrechen sind rot wie Blut und doch sollen sie weiß werden wie Schnee. Eine krasse Umkehrung, eigentlich undenkbar. Was soll das? Das ist etwas ganz Typisches im Buch Jesaja. Immer wieder unerwartet und verstreut zwischen harten Tönen kommen Worte der Ermutigung, kommen Versprechen, dass Gott doch irgendwie eingreifen wird und dass er treu bleiben wird. Kapitel 7 kommt es zu einer sehr bekannt gewordenen Stelle, die genauso eingeleitet wird wie hier in unserem Text. Da heißt es zunächst: Genügt es euch nicht, Menschen zu ermüden? Müsst ihr auch noch meinen Gott ermüden? Auch da Kritik an Ungerechtigkeit und falscher Religiosität. Und dann folgt wörtlich: Darum wird euch Gott ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird ein Kind empfangen. Sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel geben. Der bedeutet Gott mit uns. Habt ihr vielleicht schon mal gehört. Durchaus möglich. Wieder ganz plötzlich und für unser Denken irgendwie unlogisch. Warum sollte Gott so plötzlich einfach unsere Lieblosigkeiten vergeben? Warum sollte Gott als Reaktion auf unsere Ablehnung ein Zeichen seiner Nähe geben? Irgendwie seltsam, oder? Nun, diese und viele andere Stellen aus dem Buch Jesaja werden im Neuen Testament auf Jesus Christus bezogen. Und wir sehen auch viel bei Jesus, was erstmal unlogisch ist. Gott wird Mensch, das allein passt schon nicht wirklich in unsere Logik hinein. Jesus lebt ein sehr abgefahrenes, sehr unerreichbares Leben. Jesus stirbt freiwillig, auch das irgendwie völlig skurril. Jesus vergibt seinen Peinigern, während er selbst voller Schmerzen am Kreuz hängt. Das geht doch nicht. Und dann noch diese große Aussage des christlichen Glaubens: Durch schlichten Glauben an Jesus Christus, nur durch so ein einfaches innerliches Ja, ich will dich und vertraue dir, mehr nicht. Ja? Nur dadurch wird uns Vergebung zugesprochen. Das wirkt doch immer wieder einfach zu einfach. Kann doch nicht sein. In einer für viele von uns bekannten Gleichnisgeschichte greift Jesus diese verrückten Gedanken auf. Und vielleicht hat er tatsächlich auch an unseren Text gedacht, an dieses erste Kapitel vom Jesaja-Buch, in dem Gott das Volk als seine Kinder, wörtlich als seine Söhne bezeichnet. In dieser Gleichnisgeschichte geht es nämlich um einen Vater und seine beiden Söhne. Der eine Sohn lässt sich sein Erbe auszahlen, verlässt den Vater, geht einen Weg ohne ihn und ohne seinen Rat, lebt völlig über seine Kosten und seine Kraft und landet schließlich ganz unten. als er dann ohne Erbe und mit schlechtem Ruf wieder nach Hause kommt, läuft der Vater ihm entgegen, fällt ihm um den Hals und küsst ihn noch, bevor der Sohn irgendetwas sagen kann. Und ganz ehrlich, ich denke da, das ist ja irgendwie ein bisschen unlogisch. Kann er nicht wenigstens sagen, na, was hast du dir dabei gedacht? Na, merkst du jetzt, wie du in der Scheiße gelandet bist? Aber in diesem Bild des Vaters steckt eine Sehnsucht dahinter, die einfach ganz unlogisch ist. Einfach über alle Maße liebt. Und dann ist da ein zweiter Sohn in der Geschichte. Der Ältere hat alles richtig gemacht, ein gutes Leben gelebt, viel gearbeitet. Der will seinen Bruder nicht annehmen. Und dieser ältere Bruder steht für Religiosität ohne Herz. Auch ein Thema unseres Textes. Doch der Vater geht auch auf ihn zu, nimmt alle öffentliche Demütigungen in Kauf. Er verlässt die Feier, die für seinen Bruder veranstaltet wurde. Er wirbt um ihn, anstatt ihn zu ignorieren. Auch hier wieder so eine unlogische Sehnsucht, unverständlich große Vergebungsbereitschaft. Genau wie in unserem Text, nach großer Kritik urplötzlich das Versprechen von Gnade, von Veränderung, von Umkehr. Und ich glaube, genau darin finden wir den Weg raus aus unseren destruktiven oder religiösen Mustern. Denn es ist ein gemeinsamer Weg. Es ist ein Weg, auf dem Gott mit uns und für uns ist. Gott beschreibt sich wie ein sehnsüchtiger Vater, der mit Ungerechtigkeit und herzloser Religiosität nichts anfangen kann, aber der sich nach unserem Herz sehnt und der alles daran setzt, unsere Herzen und unser Vertrauen zurückzugewinnen. Wenn wir mit dem Vers 2 unseres Textes begonnen, wo steht, ich habe Kinder aufgezogen, spricht der Herr. Und jetzt, wo sie groß sind, sagen sie sich von mir los. Was macht Gott damit? Was Gott damit macht, das habe ich nochmal für mich in einem Film gefunden, in dem Film Das Versprechen eines Lebens. Und damit komme ich auch zum Schluss. Russell Crowe ist der Regisseur und auch Hauptdarsteller dieses Films, der an eine wahre Begebenheit anknüpft. Er spielt einen australischen Vater, dessen drei Söhne voller Tatendrang sind und die sich dann im Ersten Weltkrieg quasi verpflichten lassen. Sie kämpfen dann in der Schlacht in der Türkei an der Seite der Entente-Mächte. Der Vater lässt sie gehen und bekommt dann aber die Nachricht, dass sie in dieser Schlacht von Gallipoli gefallen sind. 5 Jahre nach Kriegsende macht sich dieser Vater auf, um die Gebeine seiner Söhne zu finden, um sie zurück nach Australien zu bringen und sie dort zu begraben. Fliegt nach Istanbul, will an die Küste, an dieses frühere Schlachtfeld, doch er wird vielfach abgewiesen. Knapp 100.000 Gefallene sollen dort liegen und die Region wurde damals quasi umzäunt, es wurden Ausgrabungen gemacht, Kriegsgräber gebaut und es wurde eine Ausgrabung gemacht. Und alle sagen ihm, das ist völliger Quatsch. Da nach Überresten zu suchen, sie machen hier nur alles kaputt. Aber der Vater bleibt hartnäckig, versucht es immer wieder, nimmt letztendlich so ein Fischerboot, fährt dann mit dem Fischerboot an den Strand ran, ist dann einfach da an dem Strand. Und schließlich nach viel hin und her erlaubt ihm schließlich der Major, dass er bleiben darf, gibt ihm sogar Männer an die Seite, um Ausgrabungen zu machen. Und dann kommt ein Colonel, der das Ganze nicht versteht. Und er fragt, warum sollten wir alles verändern, nur für einen Vater, der nicht still bleiben kann? Und die Antwort des Majors ist, weil er der einzige Vater ist, der gekommen ist. Und diese Worte sind Worte des Evangeliums. Eigentlich Worte, mit denen man die ganze Bibel zusammenfassen kann und für die auch diese schwierigen Jesaja-Texte Hinweise sind. Warum sollten wir unser ganzes Leben nur für einen himmlischen Vater verändern, der nicht stillbleiben kann? Weil er der einzige Vater ist, der gekommen ist. In Jesus Christus ist Gott zu uns gekommen. Wir feiern das an Weihnachten. Und Jesus sagt, der Vater und ich sind eins. Seht ihr mich, seht ihr den Vater. Der Vater ist gekommen, um uns zu suchen. Was macht es mit uns? Und ich nehme noch das Ende von dem Film vorweg, macht man ja normalerweise nicht. Aber der Film ist schon ein bisschen älter, vielleicht hat ihn auch der ein oder andere gesehen. Es stellt sich heraus, dass nur zwei von den drei Söhnen gefallen sind. Der Älteste hat als Kriegsgefangener überlebt, ist dann mittlerweile frei, aber ist niemals in die Heimat zurückgekehrt. Der Grund ist die Scham darüber, dass er als Ältester nicht in der Lage war, auf seine zwei Brüder aufzupassen. Wodurch der Vater ihm noch so beim Losgehen gesagt hat, pass doch bitte auf die zwei Kleinen auf. Der Vater findet ihn, es gibt ein tränenreiches, herzliches Wiedersehen. Dann müssen sie nach kurzer Zeit aufgrund neuer Herausforderungen wieder weiterziehen. Aber dann wird es ganz spannend, der Sohn kann seine Scham und seine Angst immer noch nicht ablegen. Der Vater soll weggehen. Ja? Ich kann nicht mehr bei dir sein, ich bleibe hier, sagt er. Geh du zurück nach Australien, ich kann nicht. Und erst als der Vater dann sagt, ich bleibe bei dir. Wenn du mitkommst, gehe ich, aber wenn du bleibst, bleibe ich hier bei dir. Erst als er diese Worte sagt, in diesem Augenblick kann der Sohn in gewissem Maße glauben. Er verliert Scham und Angst und er lässt sein Leben zurück, um mit diesem Vater zurückzugehen. Das ist das, was ich in der Bibel finde. Und eben auch hier in Jesaja, in diesen zwei Versen im Schluss, angedeutet finde. Dass Gott sich mit uns verbindet, und zwar auf Gedeih und Verderb. Nach zornigen Worten, nach Verzweiflung, warum seine Kinder ihm nicht vertrauen wollen. Lieber sich selbst und andere kaputt machen. Nach heftigen Worten ist diese Liebe bis in den Tod genau das, womit Gott unser Herz erreichen möchte. Und hat diese Sehnsucht nicht auch Kraft, dass wir uns ihm wieder neu anvertrauen? Die Kraft, dass unsere Gebete wieder voller Herz werden? Unsere Gottesdienstbesuche nicht nur Gewohnheit, sondern voller Neugier sind? Oder vielleicht auch voller Bereitschaft, anderen zu dienen? Dass unsere Liebe für Fremde wieder mutig wird? Und unsere Opfer, die wir bringen, wieder mit echter Hingabe und Einsatzfreude verbunden sind. Ich glaube, in dieser Sehnsucht Gottes steckt Kraft. Soweit der Text von Jesaja. Ist schwierig, wie unser Leben auch, oft durcheinander, oft nicht leicht zu verstehen. Aber was hier durchscheint, ist Gottes Sehnsucht nach seinen Kindern. Seine Sehnsucht danach, dass wir ihm und seinen Worten und seiner Vorstellung von gutem Leben und von gutem Miteinander, dass wir darauf neu vertrauen. Und ich denke, das ist so die Frage, die auch am Ende bleibt, ob wir das tun wollen. Soweit für heute. Amen.